das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend. Hier ist Radio Dreieckland mit dem Donnerstagsinfo. Die Telefonnummer im Studio, wie immer, ist 31028 für Leute, die kritische Bemerkungen machen wollen oder Ergänzungen machen wollen. Zunächst mal die Übersicht. Als erstes werden wir ein paar Kurzmeldungen haben und
danach kommt dann ein Bericht über den Hungerstreik der politischen Gefangenen in Spanien aus Grapo und PGR. Wir haben darüber schon im Knastfunk am Sonntag und im Info am Montag berichtet. Danach gibt's dann...
Ja, dann danach werden wir über die Räumung des Hauses in Wiesbaden berichten. Wir haben ja da im Dienstagsinfo schon davon berichtet. Und dann werden wir einen längeren Beitrag haben über die Intifada. Da gab es ja auch ein Gespräch, mit dem Ali, der in Israel über 17 Jahre gefangen gewesen war. Das Gespräch haben wir im Dienstagsinfo den ersten Teil gesendet. Heute werden wir es nochmal komplett senden. Ja, und am Schluss wird es noch ein paar Veranstaltungshinweise geben. Ja, anfangen wollen wir mit dem Bericht aus Wiesbaden. Das Haus wurde am Dienstag geräumt. Hier jetzt das soeben erstandene Telefoninterview.
Info vom vergangenen Dienstag haben wir über die Räumung in Wiesbaden, die Räumung eines Hauses in Wiesbaden berichtet. Am Telefon ist jetzt eine Unterstützerin. Kannst du kurz erzählen, wie das mit dem Haus war? Wie lange war das denn besetzt und welche Leute waren denn da im Haus?
Ja, das Haus war seit 9. September besetzt, also 4 Monate. Und es waren so durchgängig ungefähr 30 Leute im Haus aus verschiedenen politischen Gruppen. Was für Wiesbaden sehr außergewöhnlich war, weil hier die Szene etwas zerstritten ist immer wieder. Und diese verschiedenen Gruppen, Leute aus verschiedenen Gruppen haben sich zusammengefunden. Das war ganz toll und einfach neue Perspektiven zusammen entwickelt.
Ja, und vielleicht gerade das Stichwort Perspektiven. Ihr wart jetzt 4 Monate etwa, oder die Leute waren jetzt 4 Monate drin. Welche Perspektiven seht ihr denn für den Häuserkampf durch Besetzungen? Sind Besetzungen ein Mittel, um Wohnraum zu gewinnen?
Ja, nach unserer Erfahrung jetzt 4 Monate in dem Haus geblieben zu sein, auf jeden Fall. Ja, und in Wiesbaden sind Wohnungen sehr knapp, die Wohnungsnot ist groß. Gerade in dem Viertel, wo wir besetzt haben, das war kein Zufall, sondern da werden Wohngemeinschaften, Türkenfamilien, Großfamilien wegsaniert. Da, wo das Haus stand, leider inzwischen abgerissen, sollten Sozialwohnungen mit 1,5 Zimmerwohnungen hin, wo also die ganze Struktur vom ältesten gewachsenen Viertel kaputt gemacht wird. Und da soll jetzt auch so Schickimicki-Szene einziehen und Läden und so weiter reinkommen. Ja? Und für uns ist Hausbesetzung durchaus das Mittel, was zu erreichen.
Hausbesetzungen haben ja eigentlich auch dann eigentlich nur eine Wirkung, wenn die Bevölkerung, wenn die Menschen, die Umgebung das irgendwie unterstützt. Wie war das denn bei euch in Wiesbaden mit der Unterstützung durch die Bevölkerung?
In erster Linie war das positiv, ja. Die Leute aus dem Viertel haben sich langsam an uns herangetastet. Und wir haben auch Unterschriften gesammelt, hatten zwischen 300 und 400 Unterschriften von Leuten aus dem Viertel. Und wir haben ein- oder zweimal in der Woche unterschiedlich ein Bürgercafé gemacht, wo die Leute ins Haus kommen konnten, mit uns reden, und das hat auch ganz gut geklappt. Also kann man sagen, im Ganzen positiv und unterstützend. Und vorgestern Abend nach der Räumung war eine Räumungsdemo, wo Relativen auch aus dem Viertel mitgegangen sind. Und sicher war das ein Punkt, bald zu räumen, ja, weil einfach die Bevölkerung im Westend, so heißt es, Viertel hinter uns stand. Mhm. Nicht alle natürlich, wie immer, aber schon positiv.
Ja, die BesetzerInnen waren ja auch ständig im Kontakt mit der Stadt oder mit den Behörden. Ja.
Ja.
Und wie schätzt denn ihr oder wie schätzt denn du das Verhalten der Stadt ein? Ist es so, dass die Stadt die Besetzung so lange duldet, bis der Abriss genehmigt und klar ist und erst dann räumt? Oder nimmt die Verwaltung oder die Stadt die Bedürfnisse, eure Bedürfnisse, überhaupt die Problematik auf dem Wohnungsmarkt eigentlich wirklich ernst? Oder welchen Eindruck habt ihr?
Also wir haben den Eindruck, dass es überhaupt nicht ernst genommen wird, dass die ihre Kohleprojekte haben und die auch durchsetzen wollen.
Ne? Ja, waren die dann eine Art Hinhaltetaktik oder wie würdest du das?
Das war so, dass bei diesem Haus gab's, klar haben die uns auch hingehalten erstmal, ja, aber es war auch so, dass bei diesem Haus, es war ein älteres Haus, gab es zwar eine Abrissgenehmigung, aber wir haben rausgekriegt, dass es kein Gutachten gab, dass das Haus überhaupt abgerissen werden darf, ja. Mhm. Und das ist einfach aufgedeckt worden und deswegen war es nicht so einfach. Ja, im Ganzen haben die uns immer wieder hingehalten mit Scheinverhandlungen, uns ein anderes Haus versprochen, sich angeblich immer in der Öffentlichkeit, wenn Presse dabei war, auf unsere Forderungen eingelassen, ja, sie gucken nach einem Haus und ohne ihren Vergabemodus für Sozialwohnungen und für Wohnungen und in Realität, die Verhandlungen haben nie so stattgefunden als Verhandlungen, sondern es hieß dann, es gibt kein Haus und überhaupt und was wollt ihr überhaupt und Zentrum schon gar nicht. Also wir hatten ja auch eine Forderung nach einem selbstverwalteten Zentrum, ja, und das war dann so in den realen Verhandlungen, ja, Zentrum schon gar nicht, ne.
Hat sich die Stadt überhaupt auf eine politische Diskussion eingelassen oder ist sie mehr auf der juristischen Ebene gefahren?
Keine politische Diskussion. Nur, ja, illegal und so und die Sprüche.
Jetzt noch kurz vielleicht nochmal zur Räumung. Ist die ganz normal abgelaufen oder wie ist denn die kurz gesagt nochmal abgelaufen?
Ja, also das war so, 25 Leute waren im Haus, ja, und die Bullen sind angerückt mit 500 Leuten, ja. Mhm. Da war ein Sondereinsatzkommando aus Mainz noch rübergezogen, sind angerückt mit 2 Wasserwerfern und 2 Räumungspanzern und hatten noch 1000 Leute im Petto und haben das Viertel großräumig abgesperrt, ja, also es war ein riesiger militärischer Aufwand, ja, und die Räumung war total brutal, ja, die Leute sind verletzt worden, aus dem Haus rausgeprügelt worden, mit Plastikhandschellen geduckt abgeführt worden, also es war so und dem Ganzen überhaupt nicht angemessen, es war einfach riesig, furchtbar, militärisch und es sollte einfach deutlich machen, dass es nötig ist, solche Leute mit solchen Mitteln zu bekämpfen und da rauszuholen, ja. Und die ganze Kriminalisierung, die jetzt läuft, zu legitimieren.
Wie schätzt du das denn ein, wird der Konflikt so zwischen Wohnungssuchenden und Wohnungsbesitzenden bzw. Verwaltenden und somit der Polizei als ausführendes Organ in Zukunft schärfer werden, jetzt gerade in Wiesbaden vielleicht bei euch, oder meinst du, dass das auf der gleichen Ebene, wie es momentan ist, bleibt?
Ich kann dir sagen, wir werden dafür sorgen, dass es schärfer wird, dass Leute wacher werden und ja, wir werden auch dranbleiben. Also ich weiß nicht, welche Wirkung das jetzt letztendlich hat, was vorgestern passiert ist, ja, weil die Presse hier in Wiesbaden ist gegen uns, ja, und die Meinungsmache ist gegen uns und es kann sein, dass es so nach hinten losgeht. Ich kann es im Moment nicht ganz beurteilen, ja.
Wie ist denn nochmal das zur Presse, das Verhältnis zur Presse und wie verhält sich denn die Presseöffentlichkeit dazu?
Die Presseöffentlichkeit außer kleinen Privatsendern und solch Namen nennen von Zeitungen?
Ach, egal.
Frankfurter Rundschau ist okay. Mhm. So, die Wiesbadener Zeitungen sind absolut schweinisch, ja. Mhm. Stempelt uns schon so fast als Terroristen ab, kann man sagen, ja. Bringt wahnsinnige Aufmacher und ist einfach total gegen uns, ja. Mhm. Und haben natürlich eine, was weiß ich, wie hohe Auflage jetzt in den letzten Tagen durch uns, ja. Mhm. Durch die Räumung und es ist absolut übel, ja. Thank you.
Ja, und was ich noch ergänzen wollte, ist, dass während der Räumung hat der Anwalt der Leute, die in dem Haus gewohnt haben in Wiesbaden, beim Verwaltungsgericht eine aufschiebende Wirkung erreicht. Somit war die Räumung des Hauses illegal. Hat darauf nur reagiert, Papier sei ihm egal. Er würde hier jetzt dann dafür sorgen, dass die Bauunternehmen die Möglichkeit haben, das Haus abzuräumen. Leute, die dann über 7 Stunden auf der Polizei, auf den verschiedenen Polizeiwachen festgehalten worden sind, haben die Situation so beschrieben, wie sie behandelt hätte. Ja, und die Reihenfolge unserer Beiträge, wir wollten ja zuerst mal die Kurzmeldungen bringen und dann die einzelnen Beiträge. Da der Tag aber heute schon chaotisch angefangen hat, wird er auch chaotisch weitergehen. Hier aber die Kurzmeldung. Heute finden in verschiedenen Städten der Bananenrepublik Veranstaltungen und Demonstrationen für eine sogenannte Wiedervereinigung unter Führung des faschistischen Spektrums statt. Anlass seit der 119. Jahrestag der Gründung des Deutschen Reichs durch Otto von Bismarck. Eine zentrale Veranstaltung hierzu mit Fackelzug durch die Innenstadt mit anschließender Reichsgründungsfeier in der Thronhalle mit diversen Führern aus der NPD gibt es zurzeit in Villingen, also in nicht allzu weiter Ferne. Und das Wetter ist gut und somit anzunehmen, dass der Widerstand dagegen zahlreich vor Ort ist. Wenn wir Glück haben, erreicht uns während der Sendung einen Anruf aus Villingen und anstatt hier Info zu hören, gäbe es ja auch die Möglichkeit, jetzt noch dahin zu fahren. Das Info wird ja morgen früh wiederholt. Des Weiteren plant die NPD ihren Bundesparteitag am Samstag, also übermorgen, dem 20. Januar 90, in Homburg-Saarland abzuhalten. Und das Antifa-Treffen, um diesen Bundesparteitag zu verhindern, ist am Samstag um 9 Uhr am JUCE in Homburg.
Ja, die nächste Kurzmeldung betrifft den aktuellen Stand des Hungerstreiks der Iraner in Emdingen. Heute ist der 9. Tag. Die Situation dort spitzt sich weiter zu. Die 4 Iraner, die gegen ihre drohende Abschiebung hungerstreiken, halten sich tagsüber im Freien auf vor dem Rathaus und nachts schlafen sie im Pfarramt. Einer von ihnen ist in der Zwischenzeit schon einmal ohnmächtig geworden und es wird befürchtet, dass sie alle in 1 bis 2 Wochen nicht mehr gehen können, da sie bis dahin derart geschwächt sein werden. Das Krankenhaus in Emdingen hat Anweisungen, die 4 zwangs zu ernähren. Wann sie zu dieser Maßnahme übergehen werden, wissen wir allerdings nicht. Die 4, die im Iran gefoltert wurden und aus dem Knast geflohen sind, befinden sich wie gesagt vor dem Emdinger Rathaus, können dort, wollen auch dort besucht werden und alle 4 Asylanträge werden wohl von verschiedenen Stellen bearbeitet. Dazu kann jetzt mein Nebensitzer noch was sagen.
Ja, also was heißt von verschiedenen Stellen bearbeitet? Es sind ja 4 Menschen, die sich hier in dem Hungerstreik befinden. Bei dem einen Menschen hat das Bundesamt für die Anerkennung von Asylanträgen in Zirndorf den Antrag positiven Bescheid gegeben. Der Bundesbeauftragte für Asylverfahren in Zirndorf aber hat dagegen Widerspruch eingelegt. Im zweiten Fall ist vom Bundesamt für Asylverfahren in Zirndorf das Asylbegehren abgelehnt worden. Im dritten Fall war das schon so weit, dass es auf dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe war und dort abgelehnt worden ist. Dieser Mensch hat dann keine Chancen mehr auf juristischem Wege, das Ziel zu erreichen. Und im vierten Fall ist die Sache noch beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe anhänglich. Ja, und jetzt zu unserer dritten und letzten Kurzmeldung. Hier dreht sich's um die Entschließung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik der Grünen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik bei den Grünen wendet sich ausdrücklich gegen den Vorschlag, die Forderung nach der BGB-Ehe, der Bundesgesetzbuch Ehe für Lesben und Schwule, sowie nach der Einführung eines Rechtsinstituts eingetragene Partnerschaft in das grüne Wahlprogramm 1990 aufzunehmen. Bereits im Antidiskriminierungsgesetz ADG der Grünen für Frauen wird die Änderung des Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz gefordert, in dem es heißt, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz der staatlichen Ordnung. Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz muss dementsprechend heißen, so die BAG, jede Lebensform von Menschen ist gleichermaßen schützenswürdig. Die BAG Lesbenpolitik steht hinter dieser Forderung und erwartet dies auch von den Grünen im Bundestag. Die materiellen Konsequenzen der Ehe, so die BAG weiter, die sich in Steuervorteilen und gegenseitigen Unterhaltsverpflichtungen niederschlagen, lehnen wir ab. Sie sind einerseits ungerecht, weil sie Unverheiratete benachteiligen und schaffen andererseits ökonomische Abhängigkeiten, die frei gewählten Beziehungen unter gleichberechtigten Personen nicht förderlich sind. Der ökonomischen Abhängigkeit unter LebenspartnerInnen stellen wir die grünen Forderungen nach der Quotierung aller Arbeitsplätze, der Reduzierung der Arbeitszeit und dem Betreuungsgeld für Menschen, die Kinder betreuen, der eigenständigen Rentenversicherung für Frauen und Grundsicherung entgegen. Weiter in der Entschließung der BAG. Wir lehnen die Forderung nach der BGB-Ehe bzw. nach dem Rechtsinstitut eingetragene Partnerschaft auch deswegen ab, weil all diejenigen, die nicht an ihr teilnehmen wollen oder können, weiterhin benachteiligt bleiben würden. Der Kreis der Privilegierten würde erweitert und die Zahl der Benachteiligten kleiner werden. Dadurch würden die Lasten, die alleinlebende und unverheiratete LebenspartnerInnen bislang schon tragen mussten, auf wenige Schulter verteilt. Soweit der Ausschnitt aus der Entschließung der Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbenpolitik der Grünen.
Ja, kommen wir jetzt zum Hungerstreik der revolutionären Gefangenen in Spanien. Zu Beginn des Berichtes ein kurzer Rückblick auf die Situation zu Beginn des Jahres 1986. Alle männlichen Gefangenen aus Grapo und PGER waren im Knast von Soria, die Frauen in Carabanchel. In Soria 60 revolutionäre Gefangene, die ihren Tagesablauf, was das Arbeiten, Diskutieren und Lernen betraf, frei bestimmen konnten. Im Januar, Februar 86 befanden sich gefangene Frauen aus Grapo, PGER und ETA in einem gemeinsamen Hungerstreik gegen die Verschärfung ihrer Situation. Damals hatten sie auch Erfolg. Bis auf den völligen Zellenaufschluss konnten sie ihre Forderungen durchsetzen. Auch sie hatten die Möglichkeit, zusammen oder in kleineren Gruppen Diskussionen zu führen, sich Dinge gemeinsam zu erarbeiten, ihren Tagesablauf zu organisieren. Vor dem Streik waren die Frauen von Yeserías nach Carabanchel verlegt worden. Dort wurden ihnen die materiellen Grundlagen für kollektive Prozesse entzogen, unter anderem die Streichung des Auf- und Umschlusses sowie Räume für die Diskussion. Die dennoch im Vergleich zur Situation der politischen Gefangenen in der BRD ungleich besseren Bedingungen hatten sie sich in einem langen Hungerstreik im Jahre 1981, bei dem einer von ihnen, Juan José Crespo Gallende, starb, erkämpft. Der Streik damals fiel in eine Zeit der stärkeren politischen Auseinandersetzung in Spanien. Der starke Widerstand gegen die NATO-Mitgliedschaft sei als ein Beispiel genannt. Eine krisenhafte Situation des spanischen Staates. Der Situation 81 ging eine Zeit mit mehreren Hungerstreiks voraus. Zuerst waren die politischen und die sozialen Gefangenen zusammen, diese organisierten sich. Das gipfelte 1978 in schweren Knastunruhen quer durch ganz Spanien. Die Führer, in den Quellen ist nicht erkenntlich, ob es sich nur um Männer handelte, der Organisation COPEL, der sozialen Gefangenen, und 14 Gefangene aus Grapo und PGER wurden in den neuen Trakt von Herrera de la Mancha gebracht und total isoliert. 1979 wurde aber im Dezember des gleichen Jahres nach der Flucht von 5 Partei- und Guerillaführern wieder auseinandergerissen. Die Hungerstreiks gipfelten dann im Großen von 9, weil er in gestaffelter Form geführt wurde, bis die gesetzten Ziele erreicht sein sollten. Die Forderungen waren Zusammenlegung der Gefangenen aus Grapo und PGER, menschenwürdige Verhältnisse, Verlegung aus dem Hochsicherheitstrakt Herrera de la Mancha. Bis August 89 dann hatte sich die Lage weitgehend verschlechtert. Schon 87 waren 18 Gefangene aus Soria und Carabanchel wegverlegt worden, zusammengebracht, Besuche begrenzt, die Post zensiert, die Zellen wurden leergelassen. Lediglich 2 Bücher durften sich darin befinden. Dazu ständige Kontrollen, demütigende Bedingungen bis dahin, dass Gefangene brutal zusammengeschlagen und mit dem Tode bedroht wurden. Ein Hungerstreik, der vom 21. August bis 21.07. von Almería rückverlegt wurden. Allerdings nur kurz. Schon Anfang November wurden erneut 16 Gefangene, unter ihnen die 7 auseinandergerissen. Eben diese in 7 verschiedenen. Dazu ein Brief der gefangenen Frauen der PGR und der Grapo aus Carabanchel vom November. Mit dieser neuen Schweinerei hat die Regierung wieder gezeigt, dass sie zu allem fähig ist, um ihre Pläne mit den politischen Gefangenen zu Ende zu führen und dass sie nicht bereit ist, damit aufzuhören, uns als Geiseln zu benutzen, um die revolutionären Organisationen und die ganze Volksbewegung zu erpressen. Zitat Ende. Seit dem 30.11. nun sind alle Mitglieder der Kommune, Militante der PGER, der Grapo und ein libertärer Gefangener erneut im Hungerstreik für ihre Wiederzusammenlegung. Die Maßnahmen der sozialdemokratischen Regierung Spaniens müssen im Zusammenhang gesehen werden. Die spanischen Gefangenen sind präsent in der Auseinandersetzung, in den Auseinandersetzungen, die im Land stattfinden. Aufgrund ihrer Möglichkeiten können sie sich zu Wort melden. Sind ein Unruhefaktor, stellen Zentren des Widerstands in den Knästen dar. Isolationshaft ist das Mittel, mit dem diese Tatsachen aus dem Weg geräumt werden sollen. Isolationshaft ist BRD-Export. Hier, seit fast 20 Jahren praktiziert, soll sie jetzt EG-weit die Betroffenen zum Schweigen bringen. Wir haben nun heute wieder ein Telefongespräch mit Angehörigen in Spanien geführt. Dort gibt es nicht sehr viele Änderungen im Vergleich zu den letzten Tagen, was die Situation der Gefangenen betrifft. Am 49. Tag befinden sich heute noch ca. 51. Es sind 51 oder 52, das war nicht ganz klar im Streik. Die meisten davon sind bereits in Krankenhäusern. Nur 6 Männer und 5 Frauen sind noch ganz vereinzelt in verschiedenen Knästen übrig geblieben. Nach Angaben der Angehörigen befinden sich fast alle in ziemlich schlechtem gesundheitlichen Zustand. Bislang ist aber nur einer auf der Intensivstation. Die Gefangenen, deren Angehörige und Anwälte fordern weiter Verhandlungen mit der Regierung und signalisieren Kompromissbereitschaft. Die offiziellen Vertreter der Regierung und des Strafvollzugsapparates weisen die Möglichkeit von Verhandlungen weit von sich. Es tönt mal wieder der alte Spruch, mit Terroristenbanden verhandle man nicht. Das im eigenen Land machtlose spanische Rote Kreuz hat das internationale Rote Kreuz dazu aufgerufen, sich für Verhandlungen einzusetzen. Doch aus Genf kam bis heute noch keinerlei Reaktion. Um es der Regierung zu erleichtern, bot sich die Assoziation für Menschenrechte in Spanien an, Verhandlungen zu führen und wurde von den Streikenden dazu auch autorisiert. Bis heute Nachmittag war aber noch von keinen Gesprächen zu hören. Eine Angehörige in Madrid sagte heute Nachmittag zur Perspektive der nächsten Tage, sie wisse auch nicht, könne überhaupt nichts sagen. Nur, wenn nicht in den nächsten Tagen eine Lösung komme, werde die Situation sehr ernst.
Sí.
Im Angehörigeninfo Nummer 31, das hier in Freiburg im Infoladen und im Buchladen Jos Fritz erhältlich ist, ist ein Vorschlag der APAC, der Vereinigung der Familienangehörigen und Freunde der kommunistischen Gefangenen in Belgien, abgedruckt, worin sie die Gründung eines Unterstützungskomitees für die politischen Gefangenen Spaniens vorschlagen. Das kann eine Möglichkeit sein, die Kämpfe, die in verschiedenen westeuropäischen Ländern geführt werden, über Grenzen hinweg zu unterstützen. Die spanischen Gefangenen selbst hatten schon Anfang November vorgeschlagen, Komitees für die Wiederzusammenlegung aller politischen Gefangenen zu gründen. Wir werden uns hier bemühen, laufend weiter über den Hungerstreik der politischen Gefangenen zu berichten.
Ja, Radio Dreiklang aus Freiburg, ihr hört immer noch das Info heute am Donnerstag. Jetzt kommen wir zu einem größeren Beitrag. Wir werden versuchen, den in zwei Teile zu teilen. Am Dienstag, im Dienstagsinfo, habt ihr schon den ersten Teil eines Interviews mit Ali gehört, einem ehemaligen Gefangenen in israelischen Knästen. Da aber gestern im Info die Entscheidung des Teams war, den Beitrag nicht zu senden, haben wir uns heute den Beitrag angehört und für gut befunden. Und wir wollen heute den Beitrag nochmal in seinem Zusammenhang senden, also von Anfang bis Ende. Intifada im dritten Jahr. Das Gespräch mit Ali.
Ali, mit dem wir gesprochen haben, lebt heute in Ostjerusalem und arbeitet dort in einem alternativen Informationszentrum. Von 1968 bis 1985, also 17 Jahre, war er im Gefängnis in Israel. Im Mai 1985 ist er im Rahmen eines größeren Gefangenaustausches freigekommen. Heute also arbeitet er in der Öffentlichkeitsarbeit für die palästinensische Sache. Wir wollten von ihm zunächst wissen, welches ist das derzeitige Bild der Intifada? Was sind die wichtigsten Entwicklungen in der Intifada?
We have to analyze the Intifada, putting it in various phases. The first phase was the massive phase, which means that...
Zunächst einmal, wenn wir von Intifada reden, müssen wir zwei wesentliche Momente sehen, was damit gemeint ist. Intifada meint die Massenbewegung. Das heißt, die Konfrontation kann nur von den Massen geführt werden. Alle Menschen müssen auf die Straße gehen können, müssen sich an den Auseinandersetzungen mit den israelischen Soldaten beteiligen. Intifada meint aber auch die Hit-Teams, das heißt die sogenannten Aktionsgruppen. Diese bilden die Avantgarde in den Kämpfen der Intifada mit den Israelis. Und es gibt einen anderen Prozess, der stattfindet, der die Substanz der eben genannten Punkte bildet oder charakterisiert. Das ist die Zeit des Aufbaus von Strukturen, von Infrastrukturen für eine palästinensische Gesellschaft. Was ist die Situation der Intifada in der jetzigen Zeit? Wir tun unser Bestes und legen großen Wert darauf, unsere eigene Gesellschaft aufzubauen. Dies auf verschiedenen Ebenen. Auf dem sozialen Gebiet zum Beispiel oder auf dem ökonomischen Gebiet und in allen anderen Bereichen. Dafür arbeiten wir. Unser Ziel dabei ist, dass wir die Situation erreichen können, in der wir sagen können, jetzt ist es richtig, uns völlig von der israelischen Besatzung zu lösen.
That we are interested to reach to such a point where we can say at that time it's time to be completely disconnected from the Israeli occupation, meaning that we as Palestinians in the occupied territories.
Damit meinen wir, dass wir als palästinensischen Menschen in den besetzten Gebieten nicht mit der Besatzung zu tun haben. Nichts mehr und dies auf allen Ebenen. Schließlich noch ein dritter Punkt. Ich kann nicht abstreiten, dass wir einen sehr hohen Preis gezahlt haben in den letzten zwei Jahren. Wir haben ungefähr 1050 Märtyrer und Märtyrerinnen, 45.000 bis 60.000 Verwundete und schließlich ca. 35.000 Gefangene während dieser Zeit. Wir haben weiterhin viele zerstörte Häuser, Deportierte von der Heimat und auch Landenteignungen. Maßnahmen und Opfer uns nicht von dem Weg abbringen können, im Gegenteil. Es sind ganz klare und entschlossene Gründe für uns, mit der Intifada weiterzumachen. Denn die Intifada ist für uns die einzige Chance, uns die Gelegenheit zu geben, uns der Besatzung zu entledigen, Freiheit und Unabhängigkeit zu erreichen. Die innerhalb der PLO. Gibt es beispielsweise eine Differenz zwischen den diplomatischen Schritten der PLO-Führung und der alltäglichen Auseinandersetzung und Konfrontation in den besetzten Gebieten?
I have to admit that what's happening abroad has nothing to do with what's happening in the occupied territories.
Ich muss zunächst feststellen, dass das, was außerhalb passiert, auch auf der diplomatischen Ebene, nichts damit zu tun hat, was in den besetzten Gebieten abläuft. In die Zeit der israelischen Invasion im Libanon 1982. Die PLO war damals in einer sehr, sehr schwachen Lage nach dieser Invasion, speziell was die politische Aber nunmehr hat die Intifada, seit sie begonnen hat, der PLO sehr gute Karten in die Hand gegeben. Und das stärkte eigentlich die politische Haltung der PLO auf dem politischen Niveau. Das heißt automatisch, dass die PLO eigentlich auf dem politischen und diplomatischen Niveau die Kraft der Intifada einbeziehen sollte. Leider muss ich aber sagen, dass sich die gegenwärtige Diplomatie der PLO völlig gegenläufig zur Perspektive und Entwicklung der Intifada verhält. Im Gegenteil, ich würde sagen, wenn diese Diplomatie sich fortsetzt, wird sie die Errungenschaften der Intifada unterlaufen. Deshalb sage ich als Palästinenser, der mit der Intifada lebt und auch alle Erfahrungen mitmacht, dass die PLO-Führung dazu aufgerufen werden muss, ein Stück innezuhalten und die Situation erneut zu analysieren, was die diplomatischen Schritte betrifft, die sie bis heute eingeschlagen haben. Ich glaube, es ist richtig, in der Zwischenzeit einen gemeinsamen Einheitskongress der PLO einzuberufen, um zu sehen, ob diese Diplomatie wirklich etwas erreicht hat, was für uns von Bedeutung ist, oder das Gegenteil. Wenn dieser Kongress herausfindet, dass diese Politik uns nichts gebracht hat, sondern nur mehr schreckliche Maßnahmen der Israelis und Opfer und mehr Forderungen und Klagen der USA und Israel, dann muss diese Politik aufgegeben werden und für etwas anderes muss geschaut werden, für eine andere Politik und Diplomatie.
More horrible measures by the Israelis, more demands and claims from the Americans and the Israelis towards the Palestinians, I think they have to give up this policy and try to look for another policy or diplomacy.
Die dritte Frage schließlich betrifft die Bedeutung der Volkskomitees. Wir fragten Ali, welche Angaben er dazu machen kann, welche Funktion die Volkskomitees heute haben.
Yeah. This is one of the dynamics of the Intifada. That because we are aware.
Dies ist eine der Dynamiken der Intifada. Denn wir sind uns bewusst, dass wir in unserem Kampf mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir erwarten keine Hilfe von außerhalb, weder von den arabischen Staaten noch von der Welt. Wir haben diesen Krieg also begonnen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt auch, dass wir uns auf uns selbst verlassen sollten. Von nun an in einem sehr langen Prozess, in einem sehr langen Marsch mit vielen Forderungen, zum Beispiel auf dem ökonomischen Sektor, zum Beispiel auch auf dem sozialen Sektor. Deshalb haben wir die Volkskomitees eingerichtet. Für die Bildung, für die landwirtschaftliche Versorgung, für die Gesundheitskomitees. Diese Komitees sind die Basis für den zukünftigen palästinensischen Staat.
Agricultural committees, medical committees. These committees are the base for becoming state. And it is functioning in a very democratic way, which also shows.
Und diese Komitees arbeiten in einem sehr demokratischen Sinn, was auch zeigt, dass die Intifada uns ein neues Verhältnis gebracht hat, ein neues Bewusstsein und andere Erfahrungen, das völlig demokratisch ist und sehr fortschrittlich. Und ich bin wirklich sehr optimistisch, was die Zukunft unserer entstehenden Gesellschaft angeht.
Bestia, bestia.
Ja, Radio Dreigland, ihr hört immer noch das Info. Jetzt zum zweiten Teil des Interviews mit Ali.
Die vierte Frage, die ich ihm stellte, betrifft die Bedeutung der islamischen Gruppen. Welche Bedeutung haben sie nach seiner Vorstellung? Gibt es überhaupt Probleme mit diesen islamischen Gruppen?
Well, there is a wave in the whole world concerning fundamentalism. We are part of this world, which means by this wave, don't forget we as Palestinians, we are part of the Arab nation, which means that the roots of religion.
Es gibt in der ganzen Welt eine Welle des Fundamentalismus. Wir sind Teil dieser Welt, das heißt, wir sind auch davon betroffen. Vergiss nicht, wir sind als palästinensische Menschen Teil der arabischen Welt. Das heißt, dass die Religion sehr, sehr tief in unserer Mentalität drinsteckt. Aber zur gleichen Zeit, je mehr Zwietracht es gibt, desto mehr Fundamentalismus gibt es. Oder einfacher gesagt, wenn mehr Leute frustriert sind unter den palästinensischen Menschen, die Orientierung verlieren angesichts der PLO-Politik und ihrer Versprechungen, denen auch keine Taten folgen, ich denke, es ist dann erklärlich, wenn sich diese Menschen dann mehr zum Fundamentalismus hinwenden.
I think it's very normal that the more they become fundamentalistic. Well, I can't say that.
Ich kann nicht sagen, dass wir in der Zwischenzeit viele gewichtige Auseinandersetzungen mit den islamischen Gruppen hatten, denn das ist ein heikles Thema für uns als palästinensischen Menschen. Das ist sehr schwierig. Wir sind mehr und mehr aber daran interessiert, zusammenzuarbeiten, um einen Konsens zu finden zwischen Ihnen und uns. Und wir sagen zu Ihnen in einfachen Worten jetzt, lasst uns in der Zwischenzeit unsere internen Konflikte beiseite legen und uns auf das gemeinsame Ziel konzentrieren. Sie haben ein Interesse am Kampf und wir haben dieses Interesse auch. Auf dieser Basis können wir das Beste machen, indem wir zusammenarbeiten.
Sie haben ein Interesse in der Struggle und wir auch ein Interesse in der Struggle. On that base, I think we can do the best to work together.
Die nächste Frage schließlich betrifft Israel. Die öffentliche Meinung in Israel. Wie beurteilt Ali diese öffentliche Meinung? Sieht er darin überhaupt eine Änderung? Gibt es eine wirkliche Bewegung in Israel, die den palästinensischen Kampf zum Beispiel unterstützt?
We have to know that the Israeli society is one of the main sides in the formula of the struggle.
Wir müssen davon ausgehen, dass die israelische Gesellschaft einer der wichtigsten Eckpunkte in dem Kampf ist. Normalerweise sage ich, dass wenn die öffentliche Meinung in Israel sich nicht bewegt, so wird das für uns bedeuten, mehr mit Kämpfen konfrontiert zu sein. Aber eine der wesentlichen Errungenschaften der Intifada ist, dass es innerhalb der israelischen Gesellschaft inzwischen zwei Haupttendenzen gibt. Eine, von der es scheint, dass sie derzeit in der Mehrheit ist, sie redet von der totalen und vollständigen Zerstörung der Intifada. Während die andere davon ausgeht, dass es inzwischen eine Notwendigkeit gibt, um die Forderung der palästinensischen Menschen zu berücksichtigen, mit den palästinensischen Menschen zu verhandeln, mit der PLO zu verhandeln. Das ist eine Leistung der Intifada. Wenn wir wirklich daran interessiert sind, mehr zu dieser Polarisierung innerhalb der israelischen Gesellschaft beizutragen, dann denke ich, ist der beste Weg, die Intifada fortzusetzen, sie weiterzuentwickeln, bis zu dem Punkt, wo jeder Israeli innerhalb der israelischen Gesellschaft merken und überzeugt sein muss, dass er oder sie nicht mehr die Position halten kann und sich sehr klar und bestimmt entscheiden muss. Deshalb sage ich, mehr Kontinuität, mehr Entwicklung der Intifada, das wird die israelische Gesellschaft polarisieren.
For that, more continuation, more escalation of the Intifada will bring more polarization inside the society.
Und schließlich eine letzte Frage. Wie beurteilst du die Solidarität in Westeuropa, speziell in der BRD? Welchen Stellenwert hat sie für euch?
Well, I will talk with some bitterness. Because we as Palestinians, we are paying the price.
Ich spreche darüber mit einiger Bitterkeit, denn wir als palästinensische Menschen zahlen den Preis dafür, den Preis für die Grausamkeiten, die gegen die jüdischen Menschen begangen worden sind. Und wir haben damit absolut nichts zu tun. Ich kann mir vorstellen und spüre es auch, dass es seit der Intifada mehr an Sympathie von Menschen auch aus der BRD gibt. Hier ist es auch zu erfahren, aber das ist nicht genug. Denn wir hier müssen mit zwei Ebenen fertig werden. Die Ebene der öffentlichen Meinung in der BRD und dann noch die Ebene der offiziellen Politik. Die offizielle Politik ist völlig und total der israelischen Seite verpflichtet. Was die öffentliche Meinung betrifft, so ist es vielleicht möglich, dass sie einen Punkt erreicht, wo es einen tatsächlichen Druck auf die israelische Politik gibt, betrifft den Konflikt in unserer Region. Ich hoffe, es gibt mehr und mehr Leute in der BRD, die protestieren, die nicht still sind und versuchen, mehr Druck auf ihre Regierung auszuüben, um sie zu einer neutraleren Haltung gegenüber dem Konflikt hier zu bewegen. Ich möchte der BRD-Regierung sagen, sie soll ihre fürchterlichen, grausamen Waffenlieferungen stoppen, die sie der israelischen Regierung zur Verfügung stellt, damit sie gegen uns palästinensische Menschen eingesetzt werden.
Im Anschluss an dieses Interview gleich unser erster Veranstaltungshinweis. Im Rahmen des kritischen Seminars der ADW, der Aktion Dritte Welt, wird am Freitag, den 19.01. um 20 Uhr in der Alten Uni ein Film gezeigt. Der Film heißt Die Nachkommen Abrahams und ist von Gordian Tröller. Aus der Beschreibung: Die Nachkommen und der israelischen Besatzungspolitik. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen hat der Film eine Reihe von Protesten nach sich gezogen. Antisemitismus und Geschichtsverfälschung werden Tröller vorgeworfen. Er aber meint Antisemitismus eher hervor. Rät die Gleichsetzung von jüdischer Glaubensgemeinschaft und dem Staat Israel aufzubrechen. Die Nachkommen Abrahams also am Freitag, den 19.01.
Ja, und für alle die heute noch einen Beitrag zur Bleiverseuchung im Grün erwartet hatten, die müssen wir leider enttäuschen. Wir aber haben ja einen halb musikalischen Beitrag dazu, und zwar ein Text von Fritz, das Bleilied.
Ganz allein verfügt. über uns verfügt.
Nicht alle sich so Jos Fritz nennt.
Dijo Jesús, resurrección y vida, y lo clavaron en una cruz. Jesse James dijo manos arriba, y le llenaron de polvo la barriga. Todos están muertos, todos están muertos.
Also Veranstaltungshinweise für alle, die ihn schon lange mal sehen wollten. Morgen, Freitagabend, gibt's hier beim Radio wieder den Film Zum Radio zu sehen. Wir bitten nicht länger um Erlaubnis. Geschichten um das freie Radio Dreieckland. Der Film zeigt die Entwicklung, sprich den Kampf des Radios um die Möglichkeit, Informationen nicht fremdbestimmt und unzensiert über den Äther bringen zu können. Also Radio Dreieckland Film morgen Abend 20 Uhr im Infobüro vom Radio in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Anschließend sind Menschen vom Radio gerne bereit, weitere Fragen zum Radio zu beantworten.
Ja, und jetzt zum zweiten Hinweis. Donnerstag, 18. Januar, also heute 1990 um 20 Uhr gibt es ein Treffen, und zwar trifft sich die zweite Südwesterrunde, so nennt sie sich, im Gasthaus Deutscher Kaiser Hügelheim. Die zweite Südwesterrunde, das sind Leute aus dem rechtsextrem radikalen Spektrum in der BRD. Die beziehen sich hier ziemlich deutlich auf Deutsch-Südwestafrika, auf das ehemalige natürlich Deutsch-Südwestafrika, für sie heißt das noch so, als Namibia nämlich. Und diese Leute treffen sich eben in Hügelheim im Gasthaus Deutscher Kaiser am Donnerstag, 18. Januar, also heute um 20 Uhr. Es ist ein informelles Forum zur Formierung der Rechten im Markgräfler Land und darüber hinaus. Teilnehmer und Teilnehmerinnen von La bis Schopfheim werden dort sein. Das Spektrum reicht von der CDU über Republikaner, NPD und so weiter mit leichten politischen Differenzen zu dem örtlichen CDU-Honoratior und den anderen Rechten. Es gab keine öffentliche Einladung, der Termin wurde beim ersten Treffen vereinbart. Ja, das RDL-Regional Radio Mülheim und der VVN Markgräfler Land werden beobachtend dabei sein, unterstützt sie beim Herstellen der Öffentlichkeit.
Oh Kollege, deine Schrift. Am Sonntagabend um 20 Uhr im Infoladen Subito in Freiburg, in der Klarastraße, wird Thema eines Vortrags und einer Diskussion sein, 20 Jahre libysche Revolution. Dieser Abend bietet mal wieder eine Möglichkeit, sich über die Entwicklung in Libyen und seines Volkskomitees zu informieren, ohne auf die bürgerlichen Massenmedien und auf Falschmeldungen in der Taz angewiesen zu sein. Wie gesagt, 20 Uhr abends im Infoladen.
Und noch ein Hinweis. Heute Abend um 21 Uhr und morgen Freitag um 19 Uhr läuft im Koki der Dokumentarfilm B31 Straße des Leidens. Die FilmemacherInnen bzw. RegisseurInnen Heidi Knott und Horst Hamm wollen anwesend sein. Der Film dokumentiert die Entwicklung
um die nach wie vor umstrittene Ost-West-Achse durch den Schwarzwald. Im Anschluss an den Film werden die Regisseurinnen zur Diskussion zu Individualverkehr generell und zur B31 insbesondere wohl bereit sein. Heute Abend um 21 Uhr und morgen um 19 Uhr im kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße. Und wer da keine Zeit hat, kann sich das Ganze auch nochmal heute in einer Woche, Donnerstag, 25. Januar um 20 Uhr im RC, im Radikaldemokratischen Club in der Egonstraße, antun. Der Film B31, Straße des Leidens.
Als letztes der Hinweis zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema Flucht in Basel. Welt in Bewegung ist sie überschrieben. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen. Zwei Beispiele daraus. Am Donnerstag, dem 25. Januar um 20 Uhr mit dem Titel Die Schweiz als Aus- und Einwanderungsland. Da referiert ein Dr. H.C. Alfred Häsler, Publizist. Und am Donnerstag, den 8. Februar um 20 Uhr Schweizer Asylpolitik im Spannungsfeld, Einflüsse, Interessen, Perspektiven. Auf dem Podium sind da dann Angeline Frankhauser, Ulrich Friedrich, Guglielmo Grossi, Hans-Uli Raflaub, Vreni Tobler-Müller und die Diskussionsleitung hat Dr. Phil Beat Dicci.
Und es war am 8. Februar, ist das richtig?
Ja, am 8. Februar um 20 Uhr.
Ja, und der Hinweis ist noch etwas zu spät, aber lesen wir noch den anderen Hinweis vielleicht vom Donnerstag, den 18. Januar.
Ja, da gibt es eine Veranstaltung zur Entstehung und Dynamik von Wanderungs- und Fluchtbewegungen.
Ja, und damit haben wir es dann heute geschafft. Das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreigland aus Freiburg.